Mich wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, mal wieder nach Borken zu kommen. Unser Sohn, der mich ja sonst immer begleitet hat oder öfter, der hat sich schon beschwert, er dürfte diesmal nicht mitkommen. Aber so ist das ungerecht. Ich glaube, der freut sich länger schlafen zu können. Ich habe aber herzliche Grüße aus Unna mitgebracht. Die Gemeinde lässt grüßen. Wir sind auch ganz froh, ein Technikteam zu haben, so wie ihr ja auch, die jeden Sonntag jetzt ja immer ein bisschen mehr macht, auch in diesen Corona-Zeiten. Und ich glaube, jetzt weiß man das auch mal zu schätzen, wenn die Technik funktioniert, dass man sie auch braucht. Und auch die, die von zu Hause zuschauen, sind ja auch froh, dass es diese Technik gibt. Und ich glaube, da können wir wirklich dankbar sein. Und denkt mal dran, dem Team auch immer Danke zu sagen. Dann freuen die sich auch darüber, die das jede Woche machen müssen. Funktioniert das jetzt mit der Folie? Leider nicht, sonst. Ostern ist gerade eine Woche vorbei. Und mir fiel letztes Jahr schon so ein tolles Bild ein, so bei YouTube und Facebook und so, wo man so unterwegs ist, war ja letztes Jahr schon mal ein ganz tolles Bild von einer amerikanischen Kirche, die auf ihrem Hof stehen hatte, wo gerade ja die Pandemie das erste Mal uns Ostern verhagelt hat, wo dann drauf stand, die Kirche ist zu Ostern leer, ist nicht schlimm, das Kreuz auch. Das fand ich einfach toll, darauf zu reagieren. Und in diesem Jahr war das Bild, was sich so am meisten bei mir eingeprägt hat, so eine Grabstätte, wo der Stein weggerollt ist. Und darunter stand, das mit der Ausgangssperre hat früher schon nicht funktioniert. Also man reagiert auf die Zeit, die wir heute haben und versucht damit umzugehen. Und ich denke, so ist es auch gut, dass wir das auch in den Gemeinden, in Gottesdiensten machen, dass wir so mit den Mitteln, die wir haben, Gottesdienst feiern, dass wir das ausnutzen. Dass wir den Stream nutzen oder mal eine Aufnahme der Predigt irgendwo verteilen und jemanden bringen, der sonst vielleicht typischerweise immer da wäre. Aber ich glaube, wir können das auch für unsere Zwecke nutzen. Und wir sind in Unna ganz froh, auch zu merken, dass wir ganz viele Gäste auch im Gottesdienst haben. Wir halten jetzt immer ein paar Plätze frei, weil wir Leute haben, die uns übers Internet gesehen haben. Also unsere Gottesdienste sind bei YouTube da zu sehen, live. Und darauf reagieren und dann mal sagen, ja, da gehen wir auch hin und besuchen wir dann mal den Gottesdienst. Also es scheint auch eine Möglichkeit zu sein, Menschen zu erreichen. Aber wir wollen uns um die Zeit nach Ostern kümmern. Und ich wollte jetzt, hätte euch jetzt ein Bild gezeigt von Thomas. Das Bild von Thomas, damit man da auch ein Gesicht zu hat. Ein lächelndes Gesicht wäre jetzt auf der Wand gewesen, ein junger Mann. Das ist Thomas. Und wir kennen ja Thomas. Gleich immer in Verbindung mit welchem Nachsatz? Dem Zweifler, ganz genau. Der kommt einfach so schlecht weg in der Bibel. Aber ich habe gedacht, heute werden wir sein Image mal ein bisschen aufpolieren. Wir kümmern uns um diesen Thomas und gucken, ob nicht doch seine Art zu glauben genau eine ist, die uns vielleicht auch Impulse gibt für unseren Glauben, uns dabei helfen kann. Und deswegen kümmern wir uns um den Thomas. Und der Text, und wer eine Bibel hat, kann doch gerne mitlesen, steht in Johannes 20, Abvers 19. Ich habe hier die Hoffnung für alle und würde das einmal lesen. Ein Text, der ja an sich auch recht bekannt ist, so wenn man Bibelleser ist, aber vielleicht hat man ihn da nicht mehr ganz so vor Augen. Johannes 20, Abvers 19. Ich habe hier die Hoffnung für alle. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Und als die Jünger ihn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal: Friede mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie auch erlassen, und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern in seine will ich es fühlen und meine Hand will ich in seine Wunde legen. 8 Tage später, also heute quasi, hatten die Jünger sich wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen, und obwohl sie die Türen wieder verschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas: Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können die erst sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die anderen Jünger haben ihn gesehen. Und vier Dinge sind mir aufgefallen in dem Text und in dem Studium, wie der Thomas zweifelt, wie er damit umgeht, wie diese Situation ist. Das erste ist, Thomas versteht nicht alles. Komisch, ne? Wir würden ja sagen, in der Regel verstehen wir alles. Oder? Was da passiert ist vor einer Woche mit dieser Kreuzigung, und Jesus hatte doch was gesagt und eigentlich passt das zueinander, aber kann man das wirklich verstehen? Verstehen wir das bis heute? Die anderen Jünger, ja, die haben ihn ja jetzt auch schon gesehen. Die hatten ihn ja dann schon, er ist ja schon mal in ihre Mitte gekommen. Aber Thomas scheint hier einer zu sein, der schwer von KP ist? Oder ist er ängstlicher als andere? Ist er kritischer als andere? Das wissen wir hier nicht. Auf jeden Fall reagiert er darauf, als Jünger ihm sagen: Wir haben Jesus gesehen, der noch vor einer Woche am Kreuz hing. Das glaube ich nicht. Das glaube ich dann erst, wenn. Und das scheint bei ihm ein bisschen Programm zu sein. Denn wir lesen schon öfter in der Bibel von ihm, was gar nicht so bekannt immer ist oder auffällt. Wer in Johannes 14 schon mal liest, da meldet er sich auch schon zu Wort. Und auch da haben die Jünger garantiert die Augen verdreht. Jesus berichtet davon, wie die Zukunft so weitergeht und sagt ihnen im Vers 4, 14 Vers 4, den Weg dorthin kennt ihr ja. Also Jesus spricht mit seinen Jüngern und sagt, ihr kennt ja den Weg, weil er hat ihnen ja schon was gesagt. Und was macht Thomas? Er fällt Jesus ins Wort und sagt: Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn dann den Weg finden? Ich kann mir die Situation gut vorstellen. Die Jünger sind zusammen, Jesus predigt und Thomas sagt, das verstehe ich nicht. Ist das schon mal in Borken eigentlich vorgekommen, dass jemand bei der Predigt sagte, das verstehe ich nicht? Also wenn Jesus hier wäre, ob man den wirklich unterbrechen würde? Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Aber Thomas sagt, du, den Weg kennt ihr doch, sagt Jesus ihn. Und wenn man diese Rede liest, was er ab Johannes 12 ihnen sagt, wie das alles mal werden wird, also da muss man schon echt gut drauf sein, das zu verstehen und das zu glauben, was passieren soll, dass der Menschensohn gekommen ist und zur Schlachtbank geführt wird und. Also wir, die wir jetzt viele Jahre später das schon alles mal durchgekaut haben, ich glaube, selbst uns fällt das ja manchmal schwierig. Thomas versteht das nicht und sagt es und widerspricht, so formuliert das sogar die Hoffnung für alle: Nein, Herr, wir wissen ja noch nicht mal, wohin du gehst. Weil sie konnten sich doch nicht vorstellen, dass dieser Jesus, der alle Macht hat, der gesund gemacht hat, der Menschen gerettet hat, der ihnen ihre Schuld vergeben hat, dann doch so elendig enden sollte. Als die Jünger da zusammen waren in Johannes 14 und Thomas widersprach, kann ich mir vorstellen, die haben bestimmt gedacht, so wie verantwortlich jetzt manchmal mit den Augen rollen, kann der nicht seine Klappe halten? Muss er das jetzt Jesus auch noch sagen? Wir warten doch ab, was da passiert. Aber er versteht es nicht und sagt es einfach. Das ist ja was Anstrengendes manchmal, aber wir merken auf der anderen Seite, danach sagt Jesus einen der wesentlichen Sätze aus dem Neuen Testament: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jetzt kann man überlegen, hätte Jesus das auch gesagt, wenn die Jünger vielleicht gar nicht nachgefragt hätten? Das wissen wir jetzt nicht. Aber es ist zu vermuten. Weil Thomas sagt: Jesus, wir verstehen es nicht wirklich. Wir haben deine Worte gehört, aber wir verstehen das nicht. Wo gehst du hin? Und dann macht er deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und erklärt das nochmal, dass dieser Weg, den er bereitet, der auch der Weg ist, den die anderen Christen nachher gehen. Und hier die erste Frage an uns, an dich, an sie, die zugeschaltet sind. Wie glaubst du denn? Glaubst du einfach alles, was du so hörst? Verstehst du? Verstehen sie alles, was immer so gepredigt und gesagt wird? Wir haben seit einigen Wochen mal bei uns in der Gemeinde mal wieder ein Predigt-Nachgespräch jetzt über Zoom etabliert. Das sind aber auch nur 7, 8, die da mal so dabei sind. Das ist man gar nicht so gewöhnt, über die Predigt nachher nochmal zu sprechen. Wir hatten das mal in Gemeinde ausprobiert, dann sind auch ein paar gekommen. Ich weiß nicht, ob das immer nötig ist, aber ich finde es toll, so ein Angebot zu haben. Man hört doch mal eine Predigt, kriegt das so vorgeworfen und vielleicht bleibt man an 2 Aussagen hängen und sagt, die verstehe ich wirklich nicht. Und geht man jetzt in die Woche und garantiert kommen viele andere Sachen, die wichtiger sind. Und man kommt nicht dazu, seine Frage zu stellen. Thomas ist auf jeden Fall einer, der sagt, das verstehe ich nicht. Das würde ich gerne genauer wissen. Vielleicht mit der Bibel in der Hand, mit der Möglichkeit zu fragen. Jetzt ist euer Wolfram ja heute nicht hier. Weiß gar nicht, ob er das gut findet, wenn ich das jetzt sage. Aber wenn er das nächste Mal predigt, vielleicht ruft ihr ihn Dienstag mal an und stellt doch mal eine Frage. Montags hat er ja frei, denke ich, ne? Der Pastor immer. Da ruft man Dienstag an. Du hast doch gesagt am Sonntag, stimmt das überhaupt? Nein, nicht kritisch unbedingt, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber hier wird doch deutlich, dass Thomas einfach das, was die anderen Jünger, die haben das zwar gehört, dass ihr wisst ja, wohin ich gehe. Nein, sie wussten es nicht wirklich, was zu Ostern passiert. Sie waren ja sogar nach Ostern noch so erschrocken, dass sie alles abgeschlossen haben, dass Jesus durch die zur Tür kommen musste. Und ich glaube, das ist doch in unserem Leben nicht anders. Wir verstehen manche Dinge nicht. Und nicht zuletzt die Pandemie. Wer hat da die richtigen Informationen und warum ist das so, warum muss das sein, warum müssen wir heute hier so sitzen? Und wenn die Fragen da sind, dann muss man sich vielleicht auf den Weg machen, sie auch zu klären. Oder vielleicht mit jemandem mal ins Gespräch kommen darüber. Wichtiger natürlich, über Glaubensfragen auch zu reden. Ich möchte einfach Mut machen, hier den Thomas als Vorbild zu nehmen und sagen, der hat sich getraut, Jesus zu widersprechen. Also kann ich doch auch mal in der Gemeinde, Jugendleiter, Hauskreisleiter, wem auch immer, nicht widersprechen, aber einfach nachfragen, wie hast du das gemeint? Damit man es wirklich versteht. Und das Zweite, Thomas will es selber sehen. Er sagt ja nicht nur, das glaube ich nicht und geht weg, sondern er sagt, wenn ich das glauben soll, dann will ich das selber spüren, dann will ich Jesu Hände sehen, die da durchbohrt waren. Deswegen, als die Jünger ihm das erzählten, wir haben Jesus gesehen, da kommt ja das erste Mal das Wort und Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht, sagt er. Ich glaube es erst, wenn. Misstraut er hier seinen Geschwistern? Wie wäre das hier in Borken? Also in Unna wäre das natürlich gar keine Frage, da zweifelt keiner. Aber vielleicht in Borken, ich weiß es nicht. Oder umgekehrt, vielleicht sind hier gerade die, die glauben und in Unna die Zweifler. Wenn so etwas passiert, wir haben den Jesus gesehen, er war in unserer Mitte, nachdem wir ihn am Kreuz gesehen, sterben gesehen haben. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich damit umgegangen wäre, wenn mir das meine Geschwister gesagt hätten. Ich hätte schon gesagt, ja, die denken sich das doch nicht aus. Und ich will auch nicht zu viel mutmaßen. Aber wir werden beeinflusst von dem, was andere uns ja sagen. Das ist ja mittlerweile ein Beruf geworden, Influencer. Vor 5 Jahren, glaube ich, oder so gab es das noch gar nicht. Das sind die, die im Internet jeden Tag etwas veröffentlichen. Wahrscheinlich kennt ihr die sogar besser als ich. Ich bin da gar nicht so tief drin. Meine Jungs, die wissen sogar gleich die Namen, wie die alle heißen und wer alles einen Podcast und keine Ahnung was macht. Heute gibt es die Influencer. Die, die die neuesten Nachrichten gleich kommentieren und ins Netz stellen und es gibt die Follower, die denen folgen und alles mitlesen und aufnehmen. Nichts anderes war der Thomas hier. Der war an dem Tag nicht da und hörte das nachher von denen und sagt, das glaube ich erst, wenn ich das selber gemacht habe. Ist das schlecht? Ich glaube, hier wird deutlich, dass das Image des Thomas deutlich besser ist, als wir ihm das manchmal zusprechen. Denn er ist einer, der sagt, das will ich selber erleben. Mir reicht es nicht, dass mir das nur andere sagen. Vielleicht meine Eltern, vielleicht mein Gemeindeleiter oder mein Pastor oder mein Lehrer, was auch immer. Nein, er lässt sich hier nicht in seinem Glauben zumindest nicht einfach beeinflussen, positiv wie negativ, kann man ja beides sehen, sondern er sagt, das halt, stopp, das will ich selber spüren. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Eigenschaft von ihm, die hier deutlich wird, dass er nicht einfach das übernimmt, ja, Jesus war hier, toll, alles ist gut und geht nach Hause. Er ist nicht damit zufrieden, den Glauben über andere zu haben oder zu bekommen. Und auch hier bleibt die Frage an uns, an Sie. Wie glaubst du? Glaubst du, so wie die ganze Gemeinde glaubt? Wenn da jemand in der Bibel was liest, ja, habe ich gehört, habe ich das auch selber schon mal gelesen? Habe ich das selber mal nachgelesen? Steht das in meiner Bibel wirklich so, in der Übersetzung? Ist mir das persönlich bekannt, so wie der Thomas sagt, ich will das spüren, ich will das anfassen? Ich habe da zwei für mich wesentliche Erinnerungen dran. Ich weiß, dass wir in meiner Gemeinde eine Frau hatten, die hat ein Buch geschrieben über ihre Gebetserhörung. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen, habe es jetzt auch nicht mehr rausgefunden. Die reiste dann rum, die war auch bei uns in der Gemeinde. Und ich bin da auch hingegangen, so wie man da ja typischerweise als Jugendlicher, also ich war noch relativ jung. Und das Gute war, sie hat ja von ihrem Glauben berichtet, sie hat gebetet und Gott hat gehandelt. Und das war schon sehr eindrücklich. Aber was mir geholfen hat, war, dass sie am Anfang des Vortrags sagte, in dem Buch hier stehen nur die Sachen drin, die geklappt haben. Ich hätte viel mehr Bücher schreiben müssen von den Sachen, die nicht so geklappt haben. Weil wir ja hören manchmal von jemandem, ah, ich habe gebetet und ich habe so heute gebetet und morgen habe ich eine Arbeitsstelle bekommen. Und das finden wir toll und jubeln auch natürlich mit. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Wie viele andere Gebete beten wir? Und wir müssen eine Menge Geduld haben, bis die zum Tragen kommen. Wie oft hört man auch von einer Oma, die sagte, ich habe für meinen Enkel gebetet und irgendwann ist er dann zum Glauben gekommen. Oder vielleicht auch gar nicht. Also da ist ja eine Spanne drin. Und ich fand das echt toll, dass die Frau das damals sagte, ich hätte eigentlich viel mehr Bücher schreiben müssen, weil es gibt viel mehr Dinge, für die ich gebetet habe und die nicht so geworden sind oder nicht gleich so geworden sind. Und ich kann von mir berichten, dass es bis heute so geht, dass ich auch immer mal von so Geschäftsleuten und so gehört habe, die sagten, oh Gott sorgt für mein Geschäft, Gott sorgt für meinen Betrieb. Ich bin auch in dieser Vereinigung der Christen in der Wirtschaft und so, und da liest man auch so oft ganz positive Berichte. Aber ich bin mittlerweile selber froh, als Selbstständiger, das immer wieder erlebt zu haben und auch immer wieder zu erleben. Und ich kann das auch ganz offen sagen, ich bekomme Aufträge, für die habe ich nichts gemacht. Die schenkt Gott einfach manchmal. Und daran wird deutlich, es geht nicht darum, was die anderen erleben, sondern ich muss es selber erleben. Wenn ich bisher nur von anderen gehört habe, Gott sorgt dafür und bei mir geht alles den Bach runter, was ist das für ein Glauben? Aber wenn ich das doch selber erlebe, und genau hier lädt der Thomas auch ein, mit einzusteigen und zu sagen, ich will es selber erleben, ich will den Glauben in meinem Leben erleben. Und das ist ihm wichtiger, als was ihm seine Geschwister sagen. Und das Dritte, Thomas stellt Fragen. Also er sagt auch, ich will das selber erleben und ich will Jesus spüren. Ich will wirklich meinen Finger in seine Wunden legen. in die Seite, in die Jesus gestochen wurde, damit er die Wunde am Kreuz. Und vorher bleibt das mir als Frage. Und da ist es natürlich so, dass wir gleich bei diesem Zweifeln an vielleicht Menschen auch denken, die alles gerne bezweifeln. Und wir sind auch aktuell in der echten Lage, wo tatsächlich auch alles so in Frage gestellt wird. Ich hätte euch gern so ein Zitat hier eingeblendet, aber ich lese es vor, klappt ja genauso. Das große Problem an der Nachfolge Löws als Bundestrainer ist, dass die 80 Millionen Bundestrainer, die es gibt, derzeit alle Virologen sind. Also, wenn wir ein Fußballspiel sehen, dann wissen wir es natürlich besser. Wäre doch besser, den einzuwechseln, dann hätten wir auch gewonnen, ne? Oder eben jetzt in der Pandemie weiß doch auch jeder es besser. Und da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die manches besser wissen. Ich habe auch meine Meinung, ja. Aber es geht nicht darum, alles in Frage zu stellen oder immer zu sagen, ich weiß es besser. Und ich glaube, das macht der Thomas auch nicht. Er stellt sich ja hier nicht besser als seine Jünger. Er sagt einfach nur, ich will meine Frage von Jesus beantwortet haben. Nicht von euch. Das ist ihm im Moment wichtiger. Und ich glaube, dass deswegen diese Haltung auch seine Haltung auch ist, ich lebe nicht einfach so weiter nach Ostern, sondern ich nehme das in die Hand und ich will eine Antwort auf meine Fragen haben. Und auch das ist ja etwas, was wir von Thomas lernen können. Vielleicht die Dinge, die uns wirklich wurmen, immer wieder Jesus zu sagen und sagen, gib mir doch eine Antwort dafür. Und nicht wie ein Automat, oben die Münze rein, unten das Getränk raus, oben der Wunsch rein, unten raus, aber auch nicht zufrieden zu sein, wenn ich die Antwort heute nicht kriege, zu sagen, okay, dann ist das halt so. Vielleicht morgen nochmal zu fragen oder in einer Woche nochmal zu fragen. Thomas bleibt bei seiner Frage, ich will das von Jesus beantwortet haben. Und das Tolle an der Geschichte ist ja, zumindest wie wir sie hier lesen, er sagt das und weiß ja gar nicht, Jesus ist ja da einmal erschienen. Und er sagt das, das glaube ich nicht, ich will das selber, ohne dass er weiß, dass Jesus da ist. Und als Jesus kommt, was passiert dann? Das haben wir gerade gelesen. Jesus wendet sich direkt zu Thomas und sagt nicht, du Thomas, was ist mit dir los? Du kennst doch deine Geschwister hier aus deinem Umfeld. Die haben dir doch gesagt, ich war da. Jetzt kannst du denen das doch glauben. Wenn das dein Gemeindeleiter sagt, wenn das dein Pastor sagt, das kannst du doch glauben, oder? Wäre das nicht eine Reaktion gewesen, die angebracht wäre? In unseren Augen menschlich vielleicht schon. Aber Jesus, ich glaube, er merkt, dass Thomas es ernst meint mit seinem Glauben und sagt, ich möchte die Antwort von Jesus hören. Und Jesus dreht sich um, als er wiederkommt und sagt direkt zu Thomas nichts Negatives, sondern er geht auf ihn zu und sagt, guck hier, gib mir deinen Finger, fühl das, hier ist meine Seite, fühl das, ich bin es wirklich. Also Jesus will die Fragen selber beantworten. Und ich finde das faszinierend daran, dass aus diesem Zweifler jemand wird, der Glauben richtig ernst nimmt und sagt, ich will diese Frage bei Jesus stellen und ich freue mich darüber, dass Jesus sie mir beantwortet. Und jetzt überlegen wir auch wieder, was wir an Wünschen, an Fragen haben. Wäre es nicht toll, wenn Jesus sie uns direkt beantwortet? Vielleicht aber auch nur, weil Thomas so hartnäckig war und nicht zur Tagesordnung übergegangen ist. Ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass Jesus uns unsere Fragen beantworten will. Nicht alle immer sofort, das weiß ich auch, aber dass er bereitsteht und dass, wenn er kommt und wenn wir in der Nähe zu ihm suchen, er auf jeden Fall bereit ist, darauf zu antworten. Aber ich glaube, wir sollten Fragen stellen. Und wenn wir sie nicht aussprechen, wird sie Jesus auch wissen. Aber wir müssen sie haben. Wir müssen nicht zufrieden sein damit. Von Corrie ten Boom gibt es ein Zitat, das heißt, nähre deinen Glauben und deine Zweifel werden verhungern. Also kümmere dich um deinen Glauben und nicht kümmere dich um deine Zweifel. Kümmere dich um deinen Glauben. Wenn der stark ist, dann werden die Zweifel schwächer werden, verhungern. Und das sehen wir hier. Denn bei Thomas hat es tatsächlich Auswirkungen. Was macht denn Thomas danach? Lesen wir hier gar nicht in dem Text jetzt. Aber Thomas geht einige Zeit nach dieser Begegnung, nachdem Jesus ihm gezeigt hat, ich bin es wirklich und seine Fragen beantwortet hat, bis nach Südindien. Ich hätte jetzt Google Maps Karte hier gehabt. Von Israel, wer jetzt so einen Blick auf eine Karte virtuell hat, ganz durch Iran, Irak und so weiter, die Länder bis nach Südindien. Und fängt da eine Glaubensbewegung an und möchte den Menschen dort von Jesus erzählen. Das war sein Auftrag. 6500 Kilometer ist er dahin gelaufen. Bis heute gibt es da eine Thomaskirche, Thomaschristen in Südindien. Im Moment schätzt man ungefähr 7 Millionen Mitglieder, 7 Millionen Christen. Das hat Thomas gemacht, nachdem Jesus ihm seine Fragen beantwortet hat. Er ist dahin gelaufen und er hat seinen Glauben gelebt. Von den anderen Jüngern wissen wir nicht, was die alles gemacht haben. Und es ist auch kein Wettstreit, wer was macht. Aber von Thomas wissen wir, dass ihm diese Fragen wichtig waren, sein Glauben wichtig waren und ihn das dazu gebracht hat, bis nach Indien zu laufen und den Menschen dort auch von diesem Jesus zu erzählen. Der Text endet hier nochmal anders. Thomas hatte jetzt ja 4 Punkte. Er glaubte und verstand nicht alles. Er glaubte und wollte es selber erleben. Er glaubte und stellte Jesus seine Fragen und sein Glaube setzte ihn in Bewegung. Das lernen wir hier von diesem Thomas. Und am Ende ist Jesus dann noch mit einem Satz am Ende unserer Geschichte da. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich die erst schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. An die Runde der Jünger gesprochen, sagt Jesus, selig sind oder glückselig sind oder hier heißt es, wie glücklich sind die oder die können sich schätzen, je nachdem nach Übersetzung. Und das ist angelehnt an die Aussagen aus der Bergpredigt. Julius Steinberg schreibt in einem Kommentar dazu, wer einen anderen selig preist, bringt seine Freude über dessen Glück zum Ausdruck. Ich hätte euch hier auch einen Link an die Wand geschätzt, wer gerne mal sowas liest oder auch so Kommentare braucht, die gibt es ja heute nicht mehr in gedruckter Form, 36 Bände, sondern so wie man sich Wikipedia gemerkt hat, um mal was nachzugucken, kann man, finde ich, gut auch Wibilex, W-I-B-I-L-E-X im Internet eingeben. Das ist ein Bibellexikon, eine Bibelerklärung. Also wer Fragen hat zu der Bibel, findet da eine ganze Menge guter Auslegungen. Wibilex, kann man sich ganz einfach merken. Und da stammt auch dieser Satz her. Wer einem anderen selig preist, bringt seine Freude über dessen Glück zum Ausdruck. Also Jesus bringt hier seine Freude über den Thomas zum Ausdruck. Und sagt auch den anderen, wenn ihr das glaubt, und jetzt sagt er das auch zu uns, ohne dass ihr das erlebt habt, dann seid ihr glücklich zu schätzen. Wenn euer Glaube so stark ist, dass ihr nicht alles fühlen müsst, dann ist das ein toller Punkt, ein tolles Verständnis, ein toller Status. Er sagt ja nicht, dann zweifelt ihr nicht mehr. Aber es gibt einfach Dinge, die können wir ja auch aufnehmen und wirklich direkt glauben. Wir brauchen ja auch nicht alles in Frage stellen. Das, was wir tatsächlich glauben können, sollen wir annehmen mit ganzer Kraft und sollen uns glücklich darüber schätzen. Und hier ist ja die Aussage auch gemeint, wer einen anderen selig preist. Ich glaube auch, das ist eine gute Art, im Zweifel miteinander zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Und da, wo wir gemeinsam glauben können, wo wir gemeinsam beten können, wo wir nicht zweifeln müssen, dass das Kreuz leer ist, dass wir da uns auch gegenseitig selig preisen können. In dem Sinne, dein Glaube hält das tatsächlich aus, wahrscheinlich auch nicht alles zu verstehen, aber doch zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und das wünsche ich uns, dass wir eine gute Mischung darin finden, zu glauben, ernsthaft, mit Fragen, mit Zweifeln, mit Rückfragen. Und dass wir an anderer Stelle auch glauben können, mit einem Lied, mit einem Anbetungslied, mit einer Botschaft, mit einem Gebet und sagen: Gott, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich weiß, du hast mein Leben im Griff. Und dann sind wir glücklich und selig zu preisen. Ich glaube, wenn Jesu Tod und die Auferstehung, die Himmelfahrt, alles, was dann noch kommt, wenn wir das einfach glauben können, wenn wir das mitnehmen in unseren Alltag, dann sind wir gute, gläubige Personen, die es ernst meinen, aber aufnehmen und glauben können. Und das wünsche ich uns. Selig sind die, die daran glauben. Amen.